Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Der folgende Beitrag beginnt in 30 Sekunden. Sie können dieses Musikintro in 5, 4, 3, 2, 1 überspringen.
Zeit, Raum, Internet. Oder verändert das Internet die Zeit? Von Jochen Dreyer.
Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, diese Sendung zu hören. Oder nehme ich Ihnen die Zeit? Aber vielleicht ein paar grundlegende Dinge zuerst. Erstens.
What does the clock in the hall say?
Tick-tock, tick-tock.
What does the clock on the wall say?
Tick-tock, tick-tock.
Nein, unsere Uhren machen heute nicht mehr Tick-tock. Sie sind entweder still oder klingen so. Und zweitens, nein, das Internet verändert die Zeit natürlich nicht, physikalisch gesehen. Aber Zeit ist für uns Menschen keine physikalische Konstante, sie ist ein Ablauf, eine Aneinanderreihung von Ereignissen, ein Gefühl, ein Leben, wenn man so will. Viele Leben, um genau zu sein, 8 Milliarden Zeitstränge, Zeitgefühle und Zeitwahrnehmung. Also müsste man eigentlich fragen, ob das Internet das Zeitgefühl verändert. Doch die Frage wäre müßig. Denn wir wissen ja auch, um allgemein verständliche Beispiele zu nehmen, dass Sex das Zeitgefühl verändert oder Alkohol. Der Unterschied ist, dass solche Gefühle nicht von Dauer sind. Es sind Intervalle. Das Internet aber, das ist da. Jetzt, immer. Wenn das Netz also das Zeitgefühl verändern sollte, dann in einem großen Kontext. Und dann könnte man durchaus davon sprechen, dass das Internet die Zeit auf der Welt verändert. Aber passiert das wirklich?
Ja, absolut. Ich denke, unsere Zeitwahrnehmung hat direkt damit zu tun, was wir erleben und was unsere Erfahrung für unser Leben bedeutet.
Ich glaube, dass ein ganz schöner Hype darum gemacht wird. Entschuldigen, wenn ich mich das so radikal ausdrücke, aber ich glaube, dass momentan irgendwie sehr viele sehr schnell dabei sind, von irgendwelchen Transformationen und Paradigmenwechseln und radikalen Einbrüchen zu sprechen, nur um zu zeigen, dass wir gerade ganz schön krasse Technologien entwickeln.
Einmal ist es so ein Wegfall der Pausen durch diese Kommunikationsweisen. Also es gibt kaum noch Leerzeiten. Und dann hast du halt so eine zunehmende Time-Space-Compression, dass sich Zeit und Raum halt zunehmend verdichten. Eigentlich auch durch diese Medien ich gleichzeitig immer noch an einem anderen Ort bin und mit anderen Menschen, Personen um mich herum und Gesprächen vernetzt bin.
Wir sind durchschnittlich rund 6 Stunden am Tag im Internet. Weltweit hochgerechnet werden alle Nutzer im Jahr 2018 zusammen 1 Milliarde Jahre online sein.
Die Zeit als 4. Dimension. Was sich so unspektakulär anhört, ist eine radikal neue Sicht der Welt. Raum und Zeit sind gemäß der Relativitätstheorie zu einer untrennbaren Einheit verschweißt, der Raumzeit. Der britische Literaturwissenschaftler Lawrence Scott schrieb im Jahr 2015 ein Buch mit dem Titel The Four-Dimensional Human, der vierdimensionale Mensch. Die 4. Dimension, die wir jetzt nun neben den 3 anderen dazugewonnen haben, wäre nach seiner These die digitale Sphäre, das Internet, das World Wide Web. 3 Dimensionen plus Internet? Das klingt irgendwie konstruiert und Einstein wäre damit sicher nicht einverstanden. Doch vielleicht steckt etwas Wahres darin. Um das rauszufinden, müssen wir grundsätzlicher beginnen mit Jonas Geißler, Zeitforscher und Buchautor, den ich in einem BBC-Studio in Bristol erreiche. Als Soziologe und Berater setzt er sich zusammen mit seinem Vater Karl-Heinz Geißler mit der Zeit auseinander.
Raum und Zeit hängen zusammen. Das heißt, wenn immer wir unsere Perspektive auf den Raum verändert haben, haben wir das auch mit unserer Perspektive auf die Zeit getan. Und Raum können wir nun sinnlich erfassen. Unsere 5 Sinne sind auf die Erfassung von Raum ausgelegt und Zeit können wir nicht sinnlich erfassen. Deshalb wechseln wir quasi die Vorstellungen von Zeit. Und in der Vormoderne, wo die meisten Menschen dachten, die Erde, also der Raum, wäre eine Scheibe, sind die Menschen anders mit Zeit umgegangen, wie sie es heute tun. Und es gab quasi, wenn man so will, auf dem Weg ein paar, heute würde man sagen, disruptive Veränderungen.
Tick-tock, 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 tick-tock.
Die Erfindung der mechanischen Uhr prägte den Übergang von Vormoderne zu Moderne. Plötzlich war Qualität nicht mehr der bestimmte Moment der Zeit, wie das Wetter beispielsweise, sondern Quantität. Vorher war es der Rhythmus der Natur, jetzt der immer gleiche Takt der Maschine.
Und die Zeit wird frei und wir können sie deshalb mit einer neuen Qualität besetzen und das war Geld. Die Natur raus, Geld rein und seit wir die mechanische Uhr haben, haben wir eigentlich den Grundstein gelegt, um konsequent als gesellschaftliches Prinzip Zeit in Geld zu verrechnen. Sprich, wir haben die kapitalistische Wirtschaftsordnung. Und wenn wir jetzt eine begrenzte Größe, nämlich die Zeit, mit einer unbegrenzten verrechnen, nämlich Geld, aus Geld kann man immer noch mehr Geld machen, dann wird es auf einmal attraktiv zu beschleunigen, weil dann kann ich quasi mehr Geld und damit mehr Wohlstand erzeugen. Seit wir die Uhr haben, mit der wir Beschleunigung messen können, weil sie sich selbst eben nicht beschleunigt, haben wir eine enorme Beschleunigungsgeschichte hingelegt.
Zeitrechnung hat uns auch diszipliniert und erzogen. Schule, Militär und Industrialisierung, die Aufteilung in Arbeit und Freizeit. Wir leben nach der Uhr, sie bestimmt, wann wir wo, an welchem Ort sind oder sein müssen. Ein Klassiker der amerikanischen Volksmusik ist das Lied Grandfather's Clock, hier gesungen von Johnny Cash.
My grandfather's clock was too large for the shelf, so it stood mighty years on the floor. It was taller by half than the old.
90 Jahre ohne zu schlummern, 90 Jahre den Takt des Lebens vorgegeben. Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann stoppt die Uhr, so der Text weiter. Einmal die Woche musste man die Mechanik aufziehen. Ein wenig klingt das für mich wie Wochenende. Doch das war früher. Die Standuhren sind aus den Wohnzimmern verschwunden, die Kirchenuhren läuten noch durch die Städte, doch die Messen bleiben leer. Die Stadttore werden nicht mehr geschlossen, die Stadt schläft nicht, der Supermarkt ist bis 23 Uhr, das Internet 24/7 geöffnet.
Der Slogan 24/7 propagiert eine Zeit ohne Zeit. Eine Zeit, die aus allen materiellen oder bestimmbaren Umgrenzungen herausgelöst ist. Eine Zeit ohne Abfolge oder Wiederholung. Ihr kategorischer Reduktionismus verherrlicht eine halluzinatorische Präsenz, die dauerhafte Abfolge unaufhörlicher, reibungsloser Operationen.
Das schreibt der Kunstkritiker Jonathan Crary in seinem Buch 24/7, Schlaflos im Spätkapitalismus. Aber was ist eine Zeit ohne Zeit oder anders? Wenn die Zeit nur noch eine Abfolge von Aufgaben und Operationen ist, was passiert dann mit dem Raum? Und spielt das Internet dabei eine Rolle?
Seit 30 Jahren, seit digitale Technologien sich zunehmend durchsetzen, ändern wir wieder unser Raum-Zeit-Verständnis, indem wir Raum und Zeit auflösen im Netz. Im Netz gibt es nämlich gar keinen Raum und gar keine Zeit mehr. Und auf einmal ist der Takt viel zu starr und es geht eher um Flexibilisierung als um Standardisierung. Und es geht eher um am Punkt sein und nicht so sehr um Pünktlichkeit. Und das Gerät, mit dem wir diese flexiblen, agilen, fluiden Zeiten heute koordinieren, ist auch nicht länger die Uhr, sondern eher das Smartphone, was quasi zum Beispiel mir die Freiheit gibt, meine Verspätung pünktlich ankündigen zu können.
1,5 Milliarden Nutzer von WhatsApp verschicken am Tag 65 Milliarden Nachrichten. Das sind rund 43 am Tag.
Übrigens, während ich diesen Text geschrieben habe, habe ich folgende Dinge nebenher gemacht. 3 Gespräche über 2 Messenger geführt, anstatt zum Bücher aus Versehen zum Kühlschrank gegangen, ein Paket angenommen, 3 Videos zur Hälfte geschaut, Childish Gambino, Neighborhood und ein Live-Auftritt des DJ-Megastars Hardwell, in der Reihenfolge übrigens von gut zu schrecklich. Eigentlich unwichtig, aber das sind diese kleinen Informationen, die jetzt halt immer überall warten. Und wir sind in wenigen Momenten von Einstein zum Smartphone gekommen. Das ging vielleicht etwas zu schnell, aber obwohl, was ist schon ein Moment?
Bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts war ein Moment etwas sehr Spezifisches. Ein 40stel einer Stunde, also ungefähr 90 Sekunden. Doch die Moderne nutzt den Begriff anders. Es kann eine sehr kurze Zeitspanne sein oder sich über Stunden, Tage und Wochen hinziehen.
So steht es zumindest in einem Artikel des Magazins Atlas Obscura. Die Popgruppe OK Go, bekannt für ihre aufwendigen Videos, machte aus 4,2 Sekunden explodierender Farbbeutel und Feuerwerk in Zeitlupengeschwindigkeit 4 Minuten Film. Sie nannten es This One Moment.
Die Gruppe der sogenannten Millennials, also alle, die grob von 1980 bis 2000 geboren wurden, verbringt rund 10 Stunden in der Woche mit Dating-Plattformen und Dating-Apps. Das sind rund 90 Minuten pro Tag. Etwas mehr als ein Arbeitstag, verteilt auf 7 Spielfilme.
Sie haben jetzt übrigens Minute 11 des Beitrags erreicht. Die deutsche Messzeit im Internet. Es hat sich gerade ein Single über eine Dating-Plattform verliebt. Laut Werbung. Sie vermutlich nicht. FOMO-Alarm, Fear of Missing Out, zu dicht die Zeit.
Also ich glaube, dass durch die modernen Informations- und vor allen Dingen Kommunikationstechnologien vor allen Dingen 2 Entwicklungstendenzen deutlich werden. Und zwar zum einen, dass wir jetzt voll und ganz oder zu einem deutlich größeren Ausmaß ein gewisses Kontrollbestreben herauskristallisiert haben in den letzten Jahrzehnten, dass diese Bestrebungen sehr viel deutlicher geworden sind. Und zum anderen so eine Hoffnung, ja, wie soll ich sagen, nicht alleine zu sein. Ja, und eigentlich auch immer, auch wenn jemand nicht aktiv gerade da ist, so wie wir das vielleicht am Telefon noch mitbekommen, sondern wir nur in einem, wie in einer Art Aura, ne, dass wir von Geistern umgeben sind, da immer eigentlich das Gefühl haben, dass jemand schon zuhört, ne, dass jemand irgendwie anwesend ist.
Es sind die Geister, die ich rief, es sind die Geister, die wir riefen. Wir alle halten die Gesprächsströme selbst fließend. Mit jeder Antwort, mit jeder Frage füttern wir den Kreislauf. Wir wissen, da ist noch jemand. Der Blick aufs Display verrät, hat er sich gerade mit mir beschäftigt? Janina Loh ist Philosophin an der Universität Wien und natürlich sprechen wir über einen Videochat. Sie vor einer Bücherwand in ihrem Arbeitszimmer, ich in meinem Wohnzimmer. Die Räume verschwimmen. Lohs Schwerpunktthema ist Transhumanismus, also wie der Mensch sich weiterentwickelt, beziehungsweise wie sich Transhumanisten den zukünftigen Menschen vorstellen. Das Internet, das Smartphone, macht uns noch nicht zu einer Mischform aus Maschine und Mensch. Wir sind eben keine Prozessoren mit vielen Rechenkernen.
Das Schwierige dabei ist eben, dass du die Umwelt um dich herum, diese direkt um dich stattfindende Umwelt nicht mehr direkt wahrnimmst. Kommst du aus der Psychologie, wird auch immer wieder gezeigt, dass so diese Multitasking-Fähigkeit, die immer so hochgeschrieben wird in dieser Gesellschaft. Aber eigentlich können Tests zeigen, eigentlich bist du nicht in der Lage, mehr als zwei Dinge gleichzeitig zu tun. So, du machst vielleicht zwei Dinge gleichzeitig und dann in kurzer Folge immer wieder was anderes gleichzeitig, aber du kannst dich nicht auf mehrere Dinge so viel fokussieren gleichzeitig.
Gerrit von York promoviert an der TU Berlin über Zeitwohlstand und Postwachstumstheorien. Auf seinem Schreibtisch ein Druck der berühmten Karl-Marx-Karikatur von Roland Bayer aus dem Jahr 1990. Ein etwas resignierter Marx mit der Bildunterschrift war halt so eine Idee von mir. Eine Idee einer anderen Verteilung. Zeit ist Geld, sagt aber der Kapitalismus. Arbeite, dann hast du Geld für Konsum. Postwachstumstheoretiker sagen, arbeite nicht zu viel, konsumiere dann aber auch weniger und hab mehr Zeit. Zeit für andere Dinge. Oft geht diese Theorie auch davon aus, dass eben heute eine andere Arbeits- und Freizeitgestaltung möglich ist, durch das Netz. Der Balkon kann genauso Arbeitsraum sein. Das heißt also, nicht nur der virtuelle Raum verändert sich, sondern auch der in der realen Welt. Im Silicon Valley klingt diese Entwicklung grundsätzlich positiv. Unsere Produkte und Technologien helfen, Zeit zu sparen, besser zu leben, heißt es dort. Wie hier bei Googles Geschäftsführer Sundar Pichai, als er die neuen Funktionen des Google Assistant im Mai 2018 vorstellte.
But done correctly, it'll save time for people.
Es war einer der ersten warmen Frühlingstage, der Berliner Stadtpark in Neukölln voll mit sichtlich von der Sonne erfreuten Menschen auf Decken und Bänken. Ein Tag, den man nicht in Gebäuden ausklingen lässt. Verabredet war ich mit dem US-Amerikaner Joe Edelman, eigentlich in einem Café, welches uns dann zu dunkel erschien, und so suchten wir uns eben diese Bank im sanft roten Licht der sinkenden Sonne. Ein schöner Platz zum Arbeiten, meinte ich. Edelman gehört zu den Mitbegründern von Couchsurfing, hat danach in verschiedenen Startups des Silicon Valleys gearbeitet und seit 2 Jahren sein Zuhause in der deutschen Hauptstadt gefunden. Endlich hätte er Menschen um sich, die abends auf einer Brücke dem Sonnenuntergang zuschauen, meint er. Das Tempo hier wäre ein anderes. Im Netz veröffentlicht er immer wieder lange Essays, wie die Gesellschaft mit dem Internet umgeht, was mit ihr passiert, was schiefläuft. Und es läuft nach seiner Meinung einiges schief. Joe Edelman hat vor 5 Jahren zusammen mit Tristan Harris die Time Well Spend Bewegung gestartet. Was wie ein Schweigeseminar mit Yoga klingt, möchte, dass Menschen die Zeit im Netz bewusst nutzen, um der Leere zu entgehen und um die Sucht zu bekämpfen, die Apps absichtlich auslösen. Mark Zuckerberg, die alte Copycat, hat diesen Slogan zu Facebooks Ziel 2018 erklärt. Natürlich.
One of the things that internet technology does that's kind of new is that it recommends things to us. It recommends
Eine Sache, die die Technologie des Internets macht, und das unterscheidet sie sehr von allen vorherigen, sie empfiehlt uns Dinge. Sie empfiehlt uns Artikel, Videos, sie entscheidet, welche E-Mails wichtig sind und welche nicht. Womit sie auch teilweise entscheidet, mit wem wir an einem bestimmten Tag kommunizieren. Es ist schon seltsam, dass eine Technologie unseren Alltag strukturiert. Mir fällt kein vorheriges Beispiel ein, dass Menschen jemals so viele Empfehlungen bekommen haben. Und das kann eine gute Sache sein. Aber dafür muss sie wirklich den Menschen dienen und nicht den Unternehmen. Was sollte ihr Ziel sein? Momentan ist ihr Ziel, dass wir möglichst viel Zeit mit den Empfehlungsmaschinen selbst verbringen. Schau dir Netflix an. Ich glaube, es gäbe durchaus eine Situation, wo Netflix sagen könnte, ich glaube, du solltest jetzt gar keinen Film schauen. Draußen ist es schön. Aber das widerspricht natürlich dem Markt.
Situation, in which Netflix should be like, I'm not sure if a movie is what you need, right? For a life well lived.
Wie oft sitze ich selbst abends vor Netflix und schaue mir die Vorschaubilder an? Ist das jetzt eine gute Idee, diese Serie anzufangen, diesen Film noch zu schauen? Am Ende guckt man eine halbe Folge einer mäßig spannenden Serie und schläft dann ein, weil man schon so müde von der Auswahl war. Zeitverschwendung durch zu viele Empfehlungsalgorithmen?
Netflix hat 125 Millionen User. Zusammen spielen sie 1 Milliarde Stunden Filme und Serien pro Woche ab. Ob sie dabei wach waren, ist statistisch nicht erfasst.
Klar. Wie Jonas Geißler betonte, organisieren wir unsere Zeit immer mehr über das Smartphone. Und immer mehr versucht es dabei, automatisch zu helfen. Die künstlichen Assistenten überblicken den Kalender, wissen, wie wir nach Hause fahren müssen, um möglichst schnell zu sein und Stau zu umgehen. Das hat sicher viele Vorteile. Wartezeiten verkürzen, Wege schneller finden, Zeitwohlstand gewinnen. Es ist alles flexibel geworden. Filme laufen nicht mehr um 20.15 Uhr, sondern dann, wann wir wollen. Wir kommen auch nicht mehr pünktlich oder unpünktlich. Wir kündigen uns an.
Naja, und halt eben dieser Punkt dieser Flexibilität, ne? Also diese Unverbindlichkeit, die Digitalisierung halt doch auch zulässt. Das ist halt inzwischen, glaube ich, auch absolut anerkannt. Also dieses 5 Minuten vorher abzusagen, weil man halt noch absagen kann und den anderen noch erreichen kann, ist inzwischen normaler ziemlicher Standard.
Der Schweizer Autor und Kolumnist Linus Reichlin schrieb im Magazin Reportagen vom Mai 2018 über die Smartphone-Nutzung seines Sohnes Max. Es klingt etwas überspitzt, aber mal ehrlich. Jeder von uns findet sich darin etwas wieder.
Es genügt nicht, den Tag, den Ort und die Zeit eines Treffens festzulegen, denn Max lebt in einer zusätzlichen Dimension, die den Gesetzen der Quantenmechanik gehorcht. Hier ist alles bis zuletzt pure Möglichkeit. Es ist möglich, dass Max am Dienstag 12 Uhr ins Restaurant Chopstick kommt. Aber man muss diesen Prozess der Verwirklichung einer Möglichkeit in Gang halten, indem man ihm am Tag vorher eine SMS schreibt. Treffen morgen immer noch okay? Schreibt er zurück. Okay, bedeutet das nur, dass er jetzt vorhat, morgen zu kommen. Es kann aber jederzeit etwas dazwischen kommen. Also muss man ihm am nächsten Tag um 10 Uhr schreiben, sehe dich in 2 Stunden, freue mich, schreibt er. Okay, weiß man, er wird kommen. Schreibt er nichts, weiß man, um 11 Uhr wird er schreiben, dass er a. erst um 13 Uhr kommen kann oder b. gar nicht.
Transitsituation haben sich zu Kommunikationsmomenten verändert. Planen, sich ankündigen, absagen. Wer eine S-Bahn betritt, sitzt mit 20 anderen schweigenden Menschen im Waggon. Früher waren Reisen anders. Etwas, wo zwar Raum überwunden wurde, damit aber auch eine Zeit verlassen wurde. Die Zeit der Zurückgebliebenen und die Zeit der Wartenden am anderen Ende der Strecke, die hatte man noch nicht erreicht. Kommunikationsraum zeitfrei, um den Begriff hier kurz zu erfinden, sind heute fast nur noch Flugzeuge ohne WLAN, manche Schiffe auf dem offenen Meer und Regionalzüge in der Provinz. Aber auch das wird sich in ein paar Jahren erledigt haben. Wenn man ankommt, hat man von der Reise meist schon erzählt. Zufälle oder Überraschungen, wenn Ort und Zeit ständig geteilt werden, scheinen zu verschwinden.
One of the problems with recent, you know, smartphone technology is that it blurs the line between solitude.
Eines der Probleme mit Smartphones ist, dass durch sie die Linie verwischt zwischen Einsamkeit und Geselligkeit. Zum Teil bemerkt man das bereits bei US-amerikanischen Teenagern. Die verbringen weniger Zeit mit ihren Freunden analog, weil sie sich von zu Hause über Messenger schreiben. Es fühlt sich an, als würden dadurch Entdeckungen, Überraschungen und Zufälle verloren gehen. Ein Empfehlungsalgorithmus könnte natürlich durchaus dagegen steuern und sagen, los, trefft euch, erlebt Abenteuer zusammen, während ihr euch die Welt gemeinsam anschaut. Die eigentliche Frage für mich ist, wie wollen Menschen ihr Leben verbringen und was zeigt ihnen Technologie?
Junge Menschen würden jetzt zu Recht argumentieren, dass sie durchaus Zeit mit ihren Freunden verbringen, in Chats, Karaoke-Apps, Snapchat, dass sie kreativ sind. Deutlich ist aber eine gewisse Verdichtung. Tatsächlich ist es sozial wesentlich einfacher, gleichzeitig mit vielen Freunden digital verbunden zu sein, mit ihnen zu kommunizieren, wenn man allein in seinem Zimmer sitzt. Wenn man bei einem analogen Treffen auch den digitalen Gesprächen ausgewogen und zeitparallel gerecht werden möchte, entstehen schnell soziale Spannungen. Sie können ja gerne mal ausprobieren, ob Sie mir noch weiter zuhören, wenn Sie jetzt auf die letzte Nachricht auf Ihrem Telefon antworten. Falls Sie noch da sind, Zeitforscher sprechen davon, dass wir immer mehr Handlungsepisoden pro Zeiteinheit haben. Dadurch, dass die Geschwindigkeit der Informationsübertragung quasi an ihren physikalischen Endpunkt angelangt ist, entsteht jetzt eben eine Komprimierung. Das Digitale fordert mehr Aktion, mehr Aufmerksamkeit in der aber gleichgebliebenen, verfügbaren Zeit.
Fingerspringen wie beim Stepptanz über Keyboards und quälen Plastikmäuse. Das Können eines Cyberathleten wird in der Anzahl seiner Aktionen pro Minute gemessen. Die Topspieler liegen durchschnittlich bei 10 Inputs pro Sekunde.
Ich weiß nicht genau, wie viele Wörter pro Minute ich auf meinem Bildschirm tippen kann, aber es sind viele. Wie E-Sportler meistern wir alle die ständige Flut in Messengern, E-Mails und Push-Nachrichten. Dabei liefern uns die Apps direkt den Zeitdruck mit. WhatsApp, Telegram, Facebook, sie alle haben als Standardeinstellung ein Feature, das anzeigt, ob eine Nachricht gelesen wurde. Eine Art digitaler Staffelstab oder wie Fangen spielen, du bist dran.
Also wenn wir zum Beispiel bei WhatsApp sehen können, dass jemand, dem ich die Nachricht geschickt habe, diese Nachricht gelesen hat, aber dann diese Person nicht antwortet. Daraus entsteht ein gewisser Erwartungshorizont, eine gewisse Erwartungshaltung. Und ich finde das sehr irritierend, wenn die nicht sofort erfüllt wird. Und ich fühle mich umgekehrt eben, also als jemand, der die Nachricht bekommt und sie dann liest, auch gleichzeitig diesem Druck ausgesetzt, dass jetzt von mir was erwartet wird.
Neben diesem Gelesen-Feature zeigen uns Apps ebenso an, wann jemand das letzte Mal aktiv war oder es gerade ist. Aber diese beiden Funktionen zeigen neben ihrer kontrollierenden Funktion noch etwas ganz anderes. Wir glauben der Technik, der Maschine.
Some software devices are bug out to where it shows longer than normal or it'll say you're online when you're not and then
Geräte und Software haben Fehler. Sie glitschen oder frieren ein. Dann wird angezeigt, dass du online bist, bist du aber nicht. Ich habe Freunde, die hatten intensive Gespräche über Messenger und plötzlich brach das Gespräch ab und eine Seite dachte, sie wurde absichtlich ignoriert. Und dann plötzlich geht das Gespräch weiter mit der Entschuldigung, dass es einen Telefonfehler gab. Eine Menge Leute vertrauen dem System mehr als der Person. Wo ist da die Grenze?
Der Programmierer und Teilzeitmedienkünstler Ian Nash hat zusammen mit seinem Kollegen Anastasis Germanidis ein Programm als Metapher für dieses Technikvertrauen entwickelt. Es heißt Godotify. Auf dem PC heruntergeladen, logge ich mich über das Programm bei Facebook an. Wenn jetzt jemand eine Messenger-Nachricht an mich schreibt, dann werden dem Absender ständig die hüpfenden Punkte angezeigt, die den Anschein erwecken, ich würde gerade schreiben. Mache ich aber nicht. Dafür kann ich bei Godotify in der App sehen, wie lange die Menschen in Punkten vertraut haben und auf meine Antwort gewartet. Perfide, zynisch, brillant.
Tick-tock, 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 tick-tock.
Es ist offenbar so. Wir machen uns ständig verfügbar und stehen deswegen für Konsum bereit. Sie haben vermutlich, genau wie ich, schon wieder eine Nachricht auf dem Telefon. Vielleicht von Facebook, Instagram? Geben Sie dem Impuls nach und schauen, was möchte die App? Dann verpassen Sie eine Meinung von Gerrit von York.
Man spricht da von diesem Prosumententum. Also umso mehr Zeit ich auf Facebook verbringe oder generell in den sozialen Medien, umso mehr Daten werden über mich gesammelt, umso effektiver kann dieses Big Data ausgewertet werden und umso besser können mir dann wiederum Werbeangebote für weiteren Konsum gemacht werden und diese personalisierte Werbung etabliert werden.
Es ist jetzt auch nichts Neues mehr, das zu sagen, aber wir geben ständig unser Verhalten preis. Ständig produzieren wir Daten. Mit wem bin ich wann wo? Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Dadurch entwickelt sich ein weiteres Zeitphänomen, das der Philosoph Armin Avanesyan Präemptionsphänomen nennt. In einem Interview im Magazin Brand 1 zum Thema Geduld sagte er:
Ich bin gegen dieses ständige Wiederholen des Beschleunigungsparadigmas. Denn das, was wir erleben, ist keine Beschleunigung mehr. Phänomene wie Just-in-Time-Produktion oder Just-in-Time-Delivery scheinen mir noch im 20. Jahrhundert verankert zu sein. Womit wir es im 21. Jahrhundert verstärkt zu tun haben werden, ist eher eine Verkehrung der Zeit, eine Drehung oder, um es bildlich auszudrücken, quasi eine Richtungsänderung der Zeit.
So gesehen, auf mikroskopischer Ebene ist es den Gesetzen der Physik egal, in welche Richtung Zeit läuft. Für uns zeigt der Zeitpfeil aber nur in eine Richtung, in die Zukunft. Albert Einstein sagte einmal: Es ist schon seltsam, dass wir uns bei den herkömmlichen drei Raumdimensionen in jede beliebige Richtung bewegen können. In der Zeitdimension lediglich, jedoch in einer. Jetzt also eine Richtungsänderung der Zeit? Die Zukunft zum Beispiel wird Teil der Gegenwart durch Algorithmen. Bekannt ist beispielsweise das Predictive Policing, wobei die Polizei versucht, über Datenanalysen herauszufinden, wer wo und wann in naher Zukunft ein Verbrechen begehen wird. Sogar über präventive Verhaftung wird in Österreich bereits diskutiert. Anfang 2018 ist ein internes Strategiepapier von Facebook veröffentlicht worden. Dort steht, dass sie mit künstlicher Intelligenz die zukünftigen Handlungen ihrer User vorhersagen werden können. Werbekunden wissen dann, was Menschen in Zukunft interessant finden, lange bevor sie es selbst wissen. Eine Art Derivatehandel für personalisierte Werbung. Und auch die Vergangenheit nimmt immer mehr Einfluss auf die Gegenwart.
Viele der modernen Kommunikations- und Informationstechnologien, die Verfügbarmachung des zuvor Unverfügbaren ermöglichen und eben natürlich auch Erinnerungen. Hannah Arendt würde sagen, das, was wir im echten Sinne tun, wenn wir denn handeln, das verflüchtigt sich halt unglaublich schnell. In dem Moment, in dem die Handlung abgeschlossen ist, ist sie schon wieder in Raum und Zeit verschwunden und löst sich in Null und Nichtigkeit auf. Und durch die Speicherung von Daten werden jetzt Dinge abrufbar und wieder aus dem Schatz der Erinnerung, aus dem Dunkel der Erinnerung hervorziehbar, wie das früher nicht mal annähernd in diesem Ausmaße geleistet werden konnte.
Jede Minute werden 300 Stunden Videos auf YouTube hochgeladen. 5 Milliarden davon werden täglich angeschaut.
Kommen wir nochmal zurück zu Lawrence Scott. Er schreibt in seinem Buch »Der vierdimensionale Mensch«, dass wir eine neue Art entwickeln, unsere Zeitlinien zu navigieren. Die Zeit würde sich hinter uns verdicken und vor uns verdünnen. Das sind sehr ungenaue Beschreibungen, die viel Interpretation zulassen, aber deutlich ist, hinter uns sammeln wir immer mehr Erinnerungen, die gegenwärtig abrufbar sind. Vor uns, die Zukunft, wird algorithmisch schon ins Jetzt einbezogen. Ich denke, vielleicht brauchen wir kurz etwas Musik zum Durchatmen. 96 steps per minute, 17 days a week. Who can afford the patience if the hourglass has a leak? Einen Begriff haben wir hier noch gar nicht besprochen. Vielleicht ist jetzt der Moment dafür. Echtzeit oder Jetztzeit. Jetztzeit, damit könnte man gut diese verdichtete Gegenwart beschreiben. Doch sie reicht viel nicht mehr aus. In einem abendlichen Gespräch zwischen Freunden fiel letztens der Satz: Ich habe ja Angst vor Serien, dass die dann nie enden, ich immer weiterschauen muss. Die ständige Flut von Information, Ablenkung und Kontaktmöglichkeiten als Unendlichkeit? Etwas, das nicht anfängt und nicht aufhört, sondern stetig da ist? Das könnte wiederum fast eine Definition für das Internet sein. Die Philosophin Janina Loh glaubt allerdings nicht, dass das menschliche Grundverständnis von Zeit sich durch die neue Technologie radikal verändert. Zumindest noch nicht.
Ob es irgendwie Zeitwahrnehmung geben kann und Raumwahrnehmung geben kann, die irgendwie so fundamental das menschliche Dasein umstülpen, dass es irgendwie was mit unserem menschlichen Wesen oder so macht, ne? Oder an unseren menschlichen Ordnungsstrukturen oder so. Und das, glaube ich, ist einfach erstmal nur sehr, sehr schwer denkbar. Was wirklich radikal wäre, wenn uns das vollständig das Gefühl verloren gehen würde, in irgendeiner radikalen Weise zeitliche Einschnitte gemacht werden können, beispielsweise durch sowas wie den Tod, ne? Also das, was wir bislang als radikales Ende wahrnehmen.
Für den Menschen bleibt die Zeit, egal wie sie organisiert wird, weiterhin endlich. Das ist ernüchternd, doch wir sind trotz Maschinen weiter der Natur unserer langsam verfallenen Materie unterworfen. Martin Heidegger schrieb in seinem Großwerk »Sein und Zeit«, dass das Dasein erst durch die Zeitlichkeit ermöglicht wird, dass es eben ein Sein hin zum Tod ist. Wir schauen auch mit dem Internet weiter nur in diese eine Richtung. Doch der expansive Raum um uns und der Zeitlauf haben eine neue Verbindung. War Zeit für Menschen jahrtausende lang nur in einem Raum erlebt und teilbar, kann nun in jedem Augenblick jeder Mensch durch andere Räume und deren Zeitläufe beeinflusst werden. Das Jetzt verengt sich, die Gegenwart wird aufgefüllt und verdichtet. Bis irgendwann die letzte Messenger-Nachricht unbeantwortet bleibt, die Häkchen nicht mehr blau werden. Es wäre viel zu einfach jedoch, das alles kritisch zu sehen. Es ist nur im Moment sehr anstrengend, aber ein Moment geht vorbei.
Uns fehlen, glaube ich, so ein bisschen diese Fähigkeiten, mit dieser Chance richtig umzugehen, sodass sie halt nicht umkippt zu einer Flexibilität, die uns die ganze Zeit bestimmt, anstatt dass wir diese Flexibilität für uns nutzen und an uns anpassen.
Um diese Fähigkeiten zu erlangen, werden uns aber keine Entschleunigungsoasen helfen, sagt Hartmut Rosa, einer von Deutschlands bekanntesten Soziologen. Er meint damit Schweigeseminare oder ähnliche Veranstaltungen. Wir sollten uns einfach klar werden, dass wir Menschen und damit Grenzen unterworfen sind. Die Moderne habe das Problem, dass sie sich durch ständige Transformation definiert. Die Steigerungslogik des Kapitalismus, die Eskalation eines WhatsApp-Gruppenchats. Sobald man sich bewusst wird, dass man schlicht nicht alle Nachrichten gleichzeitig lesen, nicht alle Mails gleich beantworten, nicht alle News, Serien, Filme, Videos und Songs konsumieren kann, dann weitet, löst sich der Zeitdruck des Internets wieder. Und während ich spät nachts nach den letzten Worten des Beitrags suche, nebenbei ein Lo-Fi-Hip-Hop-Set auf YouTube streame, weiß ich es plötzlich. Ich ende einfach mit ein paar Worten des schamanistischen Guru-Philosophen Alan Watts, der von 1915 bis 1973 lebte. Allerdings in einem Remix des französischen Musikers Kazam, veröffentlicht von einem philippinischen Netlabel. Weil das Internet es mir gerade jetzt in diesem Moment in meinem Raum gespielt hat. Und weil es auch gut so ist. Außerdem ist die Zeit hier um.
Now, the present is the only real time. There is no past. And there isn't a future. And there never will be.
Zeit, Raum, Internet. Wie das Internet die Zeit verändert. Ein Feature von Jochen Dreyer. Es sprachen Nora Gohlke, Theresa Sickert, Martina Weber, Christian Konradi, Henning Cordes und der Autor. Produktion und Regie Jochen Dreyer und die Redaktion hatte Jana Wuttke.